Jetzt folgt das Antirepressionsradio Leipzig. Repression ist Unterdrückung. Repression ist das Tränengas der Cops auf einer Demo, die Leistungskürzung auf dem Arbeitsamt, die willkürliche Kontrolle auf der Straße, weil dein Aussehen nicht ins Bild des weißdeutschen Bürgertums passt. Repression ist das Eingesperrtwerden hinter Knastmauern, um uns zu brechen. Repression arbeitet mit Gesetzen, mit Schlagstöcken und Strafen. Sie ist Mittel des Staates, um sich gegen emanzipatorische Kämpfe zu wehren. Sie soll uns einschüchtern, uns vereinzeln und uns hindern, eine widerständige Praxis zu organisieren. Wir informieren monatlich über Repression und die Kämpfe gegen sie. Vor allem in Leipzig und Sachsen mit Erfahrungsberichten, Interviews, Analysen und Aufrufen. Zwischendurch gibt's mal Zeit zum Verschnaufen mit kämpferischer Musik. In der heutigen Folge dreht sich wieder vieles um die Corona-Maßnahmen. Dabei werdet ihr von Rassismuserfahrungen aus einem Lager für Geflüchtete im Harz hören, wo sich die Situation, wie in allen anderen einsperrenden Institutionen ebenfalls, über den Ausnahmezustand noch verschärft haben. Außerdem berichtet die Gruppe Covio über die Räumung des Protestzelts in Hamburg, die Repression gegen Seebrücken-AktivistInnen in Österreich und der Repression gegen ein antirassistisches Netzwerk in Barcelona, welches Hygieneartikel verteilte. Es folgt ein Rückblick über die Ereignisse zum 1. Mai in Leipzig, zu dem auch der Auftakt der #Besetzen-Kampagne stattgefunden hat, sowie zu den Geschehnissen um die Beugehaftandrohung vom 25. Mai. Weiter gibt's ein Statement der Gruppe Copwatch zu rassistischen Polizeikontrollen in Leipzig. Abschließend hört ihr ein Statement der Criminals for Freedom, die über die Situation im Knast in Berlin-Tegel berichten.
Es folgt nun ein Erfahrungsbericht des Musikers Magnificent Joe. Joe lebt als Geflüchteter seit circa einem Jahr in Deutschland in verschiedenen Geflüchtetenunterkünften und für 2 Monate und 18 Tage musste er in Quarantäne. Jetzt lebt er in der Unterkunft in Bennekenstein, einer sehr kleinen Stadt im Harz. Er berichtet über Rassismus im Supermarkt, auf der Straße und von den Behörden. Er möchte nicht mehr in kleine, stark rassistische Städte transferiert werden. Er weiß auch nicht, wann und wo er als nächstes untergebracht werden soll. Die Leute behandeln ihn und die anderen schwarzen Menschen, als seien sie Hunde, nicht als Menschen. Er berichtet von einem Zimmernachbarn, der versuchte, sich umzubringen, nachdem er 10 Monate in einem Heim wohnen musste und die Situation nicht mehr aushielt. Außerdem berichtet er von der staatlich rassistischen Ungleichbehandlung gegenüber Menschen aus der Subsahara-Region. Diese werden in der ohnehin schon rassistischen Situation der Lagerunterbringung noch gegenüber den ebenfalls von Rassismus betroffenen Geflüchteten aus den arabischen Ländern verstärkt diskriminiert. Das führt zu Spaltung zwischen den Bewohnerinnen und macht eine gemeinsame Organisierung und Protest sehr viel schwieriger. In der Unterkunft in Bennekenstein protestieren die Bewohnerinnen gegen ihre Unterbringung, indem sie aus Protest draußen schliefen.
Yeah, hello, this is from the concerned asylum seeker here. Yes, I've been going through a lot of problems here since I came here. Starting in Halberstadt, Magdeburg, Quedlinburg, and now I am in Bennekenstein. Yeah, my problem is I came here with a German visa. I've been coming here, going back home several times, and I've never had no Duldung. I've always had my green Ausweis with me, and I spent 10 months in Halberstadt, then comes this Corona. Yeah, I've been moving, but my problem is every single small stadt that I've been taken to, I face racism. I'm called an Arschloch. So they speak to us that we should leave their town. That's what the Germans will say to us. I want to know how people can help, that we are no more transferred into smaller state again as I move from this place, because maybe I have transferred from Bennekenstein soon. That's one of my problems I want to know. And another thing is I've spent like a week here. I came on Sunday, and now Sunday coming will be 1 week, and I've only seen Arabic people or Middle East people been transferred every week on this place, and we have been kept here. Normally, we are always transferred in smaller villages where we face total racism by the people, and we don't know what exactly is going to happen with us when we are transferred in certain places again. We are here in Quedlinburg, we face a lot of racism in supermarkets. Now we are corona-free, we're negative. Corona is phobia, but we still have problems when we go in town. They don't treat us like human beings. This is given as a problem. So I'm speaking for myself, and I'm speaking because I don't have a duldung. My asylum is in Germany. I've been coming to Germany for a couple of times for music and all this stuff, and I'm here now. This is my pertaining statement, and I wish I could try to get help from you people to see how best you could. And as I speak to you, I'm doing my B1s at the AFU, and all these things should have given me chances to be able to stay here. And in Halberstadt, I used to use a lot of translation for my people around there to help the Germans communicate with them. But still, we are not looked at as human beings. We are treated as Hund or dogs, you call it in German. You know, this is not something we want. We really want to know what is our fate, because we cannot be transferred to a harem that we cannot even speak to the people, we cannot even go to school, we cannot even have a job in this Kleinstadt. We only stay there. For me, I've spent more than 10 months in Halberstadt. Without this corona or without the problem that we created in Halberstadt, I would not have been transferred. Because the law of the Sachsen-Anhalt or the law of Halberstadt is 1 year, 6 months, which is very inhuman for people. And I'm a witness in Halberstadt that people try to jump from the higher buildings to kill themselves. And they are normally taken away from there, brought to Magdeburg. Somebody break his leg in Halberstadt and he's still living there. We were in the same room because of he wanted to jump over the windows, because he's been there for more than 9 to 10 months. So all these things, it's what we want, because we are coming from a very civilized country, that we have Germans also living there. We have no problems with nobody there. Why are they segregating us from these Arabic people who are coming to from countries that they have everything, you know? And now you can see all this transferred. It is happening. I've been here since Sunday. It's only the Arabic people and families being transferred, and we, the black people, are left here. I want to know. Thank you so much.
Gerade Lager sind Orte, in denen sich Rassismus und Isolation während der Pandemie noch massiv verschärft haben. Ohnehin sind Lager Orte, in denen viele Menschen auf engstem Raum miteinander auskommen und allerlei Infrastruktur teilen müssen. Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das Risiko, sich mit Covid zu infizieren, in einem Lager in etwa so hoch ist wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Im April wurde der erste Fall bekannt, in dem ein Bewohner einer geflüchteten Unterkunft an einer Covid-Infektion starb. Maßnahmen wie 1,5 Meter Abstand untereinander sind nicht praktikabel und Küchen- und Sanitäreinrichtungen werden meist von unüberschaubar vielen Menschen gemeinsam genutzt. Die Gesundheit von Geflüchteten wird schon nicht als gleich wichtig anerkannt, häufig ist sie sogar überhaupt kein Anliegen. Geflüchtete mit Vorerkrankungen oder solche, die einer Risikogruppe angehören, müssen unter ungenügenden hygienischen Verhältnissen mit vielen Menschen so zusammenleben, dass sich eine Infektion kaum vermeiden lässt. Anstatt dass die Unterbringung von Geflüchteten einem Schutz ihrer Gesundheit auch in Zeiten der Pandemie angepasst wird, handeln die Behörden wie gewohnt. Unverantwortlich und repressiv. Den Auftakt der medialen Berichterstattung darüber machte eine Erstaufnahmestelle in Suhl, die wegen einer einzelnen Infektion die gesamte Unterkunft unter Quarantäne stellte und damit die Geflüchteten ihrer letzten Freiheit beraubte. Einzelne Quarantänebrecherinnen wurden von 150 Cops in Schutzhaft genommen. In Halberstadt wurden mehrere Infektionen nachgewiesen und die gesamte Bewohnerinschaft ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Bis zu 6 Geflüchtete teilen sich dort ein Zimmer, Körperhygiene findet in Gemeinschaftsbädern statt. Die ausreichende Versorgung mit Nahrung und Hygieneartikeln wurde während der Quarantäne nicht gewährleistet. Um gegen die absolut unzureichende Grundversorgung zu protestieren, traten die Bewohnerinnen in den Hungerstreik. Auch in Dölzig und Schneeberg organisierten sich Geflüchtete und protestieren gegen den alltäglichen Rassismus, unzureichende Grundversorgung und fordern ihre Bewegungsfreiheit.
Die COVID Watch Group dokumentiert und veröffentlicht eure Erlebnisse und Beobachtungen. Sie ergänzt mit aktuellen Infos zu Ordnungspolitiken, mit Mini-Analysen zur Polizei als Akteure nationalistischer Politiken, mit Infos zur Vertreibung oder Einsperrung von Leuten, die von Armut betroffen sind oder keine Papiere haben. Und sie machen Handlungsspielräume sichtbar, indem sie solidarische Interventionen und Ansätze teilen, denen es um Sicherheit für alle geht, nicht um Sicherheit einer national gedachten Minderheit.
Corona-Gesetze. Angriffe auf antirassistische Initiativen und tödliche Polizeigewalt.
Selbstorganisierte Initiativen von Geflüchteten und antirassistische Projekte, die in Grenzregimen intervenieren, sind von Repression und Bestrafung betroffen. Als Werkzeuge für die Kriminalisierung von Lampedusa Hamburg, Seebrücke Wien oder einem antirassistischen Netzwerk gegenseitiger Hilfe in Barcelona dienen die Corona-Gesetze. In Anderlecht starb ein 19-Jähriger, weil ihn die Polizei in Zusammenhang mit der Ausgangssperre jagte. Proteste und Aufstände sind mit massiver Polizeigewalt und Repression konfrontiert.
Lampedusa in Hamburg unter Vorwand von Corona-Gesetzen geräumt.
Ende März haben die Hamburger Cops das Lampedusa in Hamburg Protestzelt geräumt, das 7 Jahre lang am Platz am Steindamm ein Zeichen antirassistischen Protests und migrantischer Selbstorganisierung gewesen war. Die Versammlungsbehörde hatte die Räumung beauftragt. Sie begründet mit einem Beschluss der Stadtregierung zur Schließung öffentlicher Einrichtungen. Eine Sondergenehmigung hatte die Stadtregierung verweigert. Mit dem Angriff gegen die selbstorganisierte Initiative verlieren die Geflüchteten auf einen Schlag sowohl Unterkunft als auch das sichtbarste Zeichen ihres Protests. Die Hamburger Stadtregierung setzt die Geflüchteten, die als Sans-Papiers von Zugang zu Gesundheitssystemen und ärztlicher Versorgung ausgeschlossen sind, mit der Räumung einem massiven Gesundheitsrisiko aus. Gegen Protestierende, die am Wochenende darauf gegen die Räumung demonstrieren wollen, wurden Platzverweise erteilt, die Cops lösten die Versammlung dann auf. Die AktivistInnen von Lampedusa in Hamburg rufen zu politischer und materieller Solidarität auf.
Repression und Strafandrohungen gegen Seebrücke-AktivistInnen in Wien und Oldenburg.
Repression gegen antirassistische AktivistInnen unter dem Vorwand von Corona-Gesetzen gab es auch in Wien. Zum Internationalen Aktionstag gegen Rassismus im März haben Seebrücke-AktivistInnen vor der ÖVP-Zentrale und dem Haus der EU ein Transpi mit der Aufforderung Wien übernimm Verantwortung für eine solidarische Stadt fotografiert und damit die Regierenden Wiens und von EU-Staaten aufgefordert, Geflüchtete aus den Lagern Griechenlands und der EU-Außengrenzen aufzunehmen und auch angesichts des Gesundheitsrisikos sofort zu handeln. Die AktivistInnen, die betonen, dass sie auf Abstand zueinander achteten und Mund-Nasen-Schutz trugen, wurden vor dem Haus der EU von Cops kontrolliert, ihnen wurden hohe Strafen angedroht. Seebrücke-AktivistInnen mussten seitdem immer wieder mit Repression rechnen, so auch im Rahmen ihres Aktionstages Wir hinterlassen Spuren am 5. April, bei dem Leute auf Spaziergängen Spuren hinterlassen sollten, die zeigen, wie Grenzen töten und wie viel leere Gebäude mit ausreichend Platz für alle es hier gibt. Oldenburger AktivistInnen erhielten 2 Tage vor der Aktion einen Anruf vom Ordnungsamt. Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Polizei drohe, die Veranstaltung abzusagen. Sie wolle hart durchgreifen und Bußgelder verhängen, so die Seebrücke-AktivistInnen, um PassantInnen und Leute, die sich der Aktion anschließen würden, nicht zu gefährden und Repressionen aus dem Weg zu gehen, plante Seebrücke Oldenburg die Aktion um. Sie sagen, allein die Planung der Polizei, unsere Aktion aufzulösen, werten wir als starke Einschränkung.
Barcelona. Mit bis zu 60.000 Euro Strafe und dem Knebelgesetz gegen antirassistisches Netzwerk.
Das spanische Knebelgesetz wird gegen ein selbstorganisiertes antirassistisches Netzwerk eingesetzt, weil es an über 50 Orten in Barcelona Essen, Hygieneprodukte und Dinge zur Deckung von Grundbedürfnissen verteilt, berichtet El Salto Diario. Am 31. März wurden AktivistInnen des Netzwerks auf ihrer Route durch die Stadt festgenommen und angezeigt, obwohl sie einen Passierschein vorweisen konnten. Ihnen drohen jetzt Strafen, die sich auf bis zu 60.000 Euro summieren könnten. Das Netzwerk gegenseitiger Hilfe, zu dem sich selbstorganisierte Initiativen von MigrantInnen und antirassistischen Projekten zusammengeschlossen haben, richtet sich vor allem an Sans-Papiers, Menschen ohne familiäres Auffangnetz, Leute ohne Zugang zu ärztlicher Versorgung, SexarbeiterInnen und Genderqueers, Queers ohne Papiere, so AktivistInnen der Initiative. Unterstützt werden Hunderte, die besonders stark von der Auswirkung der politischen Antwort auf die Pandemie betroffen und von Zugängen zu staatlichen Unterstützungsleistungen ausgeschlossen sind. Zuerst hieß es aus der Stadtverwaltung, dass die Strafen aufgehoben werden und Cops angewiesen werden würden, die AktivistInnen in Ruhe ihre Arbeit machen zu lassen. Doch eine Woche später wurden AktivistInnen wieder auf ihrer Route angehalten und mit einer Geldstrafe bedroht. Die AktivistInnen prangern an, dass es hier um Willkür und politisches Vorgehen gegen eine Initiative geht, die klar aufzeigt, wen die Politik in der aktuellen Situation existenz- und lebensbedrohenden Risiken aussetzt. Während seit dem Inkrafttreten von Gesetzen die Bewegungsfreiheit und Grundrechte einschränken, unter dem Deckmantel von Corona-Gesetzen Kriminalisierung und Repression von Protest- und emanzipatorischen Initiativen stattfindet, ist der öffentliche Raum besonders für Armutsbetroffene und Personen of Color, die ohne dies Polizeigewalt ausgesetzt sind, noch gefährlicher geworden. Im belgischen Anderlecht hat die Polizeigewalt im Zusammenhang mit Ausgangssperren in tödlicher Polizeigewalt gegipfelt. Adil Allah Iramo starb, weil er von einem Streifenwagen verfolgt worden war und schließlich mit einem Polizeiauto kollidierte. Die Proteste nach dem Mord wurden mit Repressionen von Seiten der Cops beantwortet. Am 12. April wurden 43 Protestierende, die sich versammelt hatten, um ihre Wut und Trauer öffentlich auszudrücken, gefangen genommen. So Deutschlandfunk und Secours Rouge dokumentiert Unruhen und Aufstände und über 100 Festnahmen in Anderlecht. Ed Lille Insurgé schreibt über 3 weitere Morde durch die Polizei in Zusammenhang mit den Corona-Gesetzen in Béziers, Angoulême und Cambrai zwischen dem 8. und dem 10. April.
Eure Beobachtungen könnt ihr an Covio schreiben. Covio postet unter den folgenden 3 Hashtags. Hashtag Covio, Hashtag Watchgroup, Hashtag Covid-19. Ihren Blog findet ihr unter covio.info. Zum 1. Mai gab es erfreuliche Nachrichten. Menschen fanden vielfältige Protestformen, um gegen den neoliberalen Ausbeutungsapparat, den diskriminierenden Alltagszustand und die aktuelle Situation rund um die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. So gab es in Leipzig mehrere Kundgebungen und Demonstrationen und kreative Protestformen wie politische Warteschlangen mit Plakaten. Alle Proteste wurden von der Polizei schikaniert. Eine Bäckerei-Warteschlange wurde abfotografiert, ein kritischer Spaziergang wurde unter Androhung von Strafen beendet, eine Demo im Süden Leipzigs wurde gekesselt und eine Menschenkette im Clara-Zetkin-Park wurde von Cops zu Pferd versucht einzuschüchtern. Abseits der Versammlung haben Aktivistinnen in der Nacht zwei Gebäude im Leipziger Osten und ein Gebäude in Großtschocher Schein besetzt. Bei der symbolischen Aktion handelt es sich um den Startschuss der Initiative Leipzig besetzen zur Schaffung selbstverwalteter Freiräume und Rückeroberung des schönen und freien Lebens in der Stadt. Außerdem drückte sich in den Scheinbesetzungen die Solidarität mit den Menschen in den Auffanglagern von Moria und allen anderen aus, die kein Zuhause haben und von der herrschenden Ordnung lebensbedrohlich betroffen sind. Hier die Erklärung von Leipzig besetzen.
Die Verdrängung des Lebens aus der Stadt. Gentrifizierung ist Angriff auf individuelles Leben.
Wir erfahren die moderne Städtepolitik als Verdrängung, als Inbeschlagnahme und Ausverkauf des schönen und freien Lebens in der Stadt. Im Kapitalismus ist städtischer Wohnraum, so wie alles andere, eine Ware, mit der Profit gemacht wird. Wir erleben, wie Angehörige der Immobilienwirtschaft immer reicher dabei werden, neoliberale Städtepolitik umzusetzen, während die Menschen, die tatsächlich in der Stadt leben, leidvoll davon betroffen sind. Die Luxussanierung der schönen alten Häuser in Leipzig haben zwar teilweise hippe Lofts, Studierendenwohnungen und Cafés ergeben, aber gleichzeitig die Vertreibung derjenigen bedeutet, die sich nach der Mieterhöhung die Wohnung oder das Geschäft im Viertel nicht mehr leisten konnten. Zu der Verdrängung gehören auch die Polizeieinsätze, wie sie beispielsweise in der Eisenbahnstraße zu erleben sind, nämlich als staatliche Maßnahme, ein Viertel sicherer, das heißt wirtschaftlich verwertbar zu machen und zu halten. All diese Phänomene dieser Verdrängung sind auf den immer krasser werdenden Widerspruch zwischen den realen Bedürfnissen der Menschen und den Kalkülen und Logiken des Kapitalismus und der Regierung zurückzuführen. Die gesellschaftliche Ordnung, die bestehenden Verhältnisse sind nicht dysfunktional, sondern schädlich. Gesellschaftliches Leid wird im Kapitalismus systematisch erzeugt. Die rassistische Migrationspolitik der Nationalstaaten hat den Tod von Menschen direkt zur Folge. Es triumphiert die kaltblütige Irrationalität. Das System, die staatliche Ordnung, die das gesellschaftliche Leben schützen soll, ist zu dessen Bedrohung, zu dessen sozialer und ökologischer Negation geworden.
Freiraumkampf als notwendige Widerstandsform, Rückeroberung des öffentlichen Raums.
Neben progressiven und guten Projekten wie dem Mietshaus-Syndikat und den Wächterhäusern, die in den letzten Jahren erfolgreich angenommen wurden, sind Hausbesetzungen als radikale Form der individuellen, doch zugleich kollektiven Selbstermächtigung unabdingbar. Genau wie das Individuum im freien Markt verdinglicht wird, muss sich das Individuum in der solidarischen Organisation mit anderen seine persönliche Freiheit erkämpfen, ihr Leben zurückerobern. Wir wollen mit der Kampagne Leipzig besetzen einen Freiraumkampf in Leipzig entfachen. Wir wollen nicht, dass die Menschen Vereine gründen, Unterschriften sammeln oder bei der Stadt betteln. Wir wollen direkte Aktion, wir wollen Besetzung, wir wollen den Kampf um die Rückeroberung des eigenen Lebens in der Stadt entfalten. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass wir unsere politischen Kämpfe und deren Äußerungen auf der Straße und in den Aktionen nicht zugunsten des staatlich erlassenen Lockdowns aufschieben oder gar aufgeben. Natürlich werden wir so wie immer bei den Aktionen darauf achten, dass die revolutionären Ziele nicht über das Bedürfnis persönlicher Gesundheit gestellt werden. Wir werden uns daher vermummen und die nötigen Abstände einhalten. Wir finden es höchst problematisch, dass die staatliche Verordnung die politische und kulturelle Praxis in der Gesellschaft zum Schutz der Bevölkerung komplett verbietet, während aber der kapitalistische Normalbetrieb krampfhaft versucht wird, aufrechtzuerhalten. Sehr viele Menschen können nicht im Homeoffice arbeiten oder sich in ihre Wohnung zurückziehen. Sie sind weiterhin gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, leben sowieso auf der Straße oder werden in Auffanglagern an der EU-Außengrenze festgehalten. Während der deutsche Staat alles daran setzt, seine Bürger gesund, das heißt arbeitsfähig zu halten, werden Menschen mit anderer Herkunft oder gesellschaftlicher Stellung einfach sterben gelassen. Das ist für uns kein Humanismus, sondern die Abwesenheit menschlicher Solidarität, die menschenverachtende Logik von Nationalismus und Kapitalismus, die Bedürfnisbefriedigung nur insofern kennt, als dass sie mit den Kapitalinteressen zusammenfällt.
Warum selbstverwaltete Freiräume?
Wenn wir leerstehende Gebäude in der Stadt besetzen, wollen wir damit Räume schaffen, innerhalb derer sich so etwas wie das schöne und freie Leben der Menschen schon heute temporär und nischenweise entfalten kann. Der staatlichen Logik von Unterwerfung und Kontrolle wollen wir die Prinzipien eines selbstbestimmten und solidarischen Lebens entgegenstellen. Nichts und niemand darf über unser Leben entscheiden, außer uns selbst. Die Räume des städtischen Lebens, die wir zurückerobern, sollen Orte der Zuflucht, des Experiments und der persönlichen Sehnsucht sein. Der Sehnsucht nach einem schönen, das heißt nicht so beschädigten Leben. Wir sind der Überzeugung, dass gesellschaftliches Zusammenleben am besten dezentral und nicht hierarchisch organisiert wird. Eine vernünftige gesellschaftliche Ordnung stellen wir uns nicht als staatliche Ordnung vor, sondern als Organisation und Assoziation selbstbestimmter Individuen. Wir wollen nicht durch den Staat, Politikerin oder sonst wen vertreten werden, sondern unser Leben selbst in die Hand nehmen. Deswegen haben wir am 1. Mai die Häuser in der Ludwigstraße und den Gebäudekomplex in Großschocher Schein besetzt. Den Symbolen werden Besetzungen folgen. Wir rufen alle dazu auf, sich mit ihren Freundinnen in autonome Besetzerinnen-Klicken zu organisieren. Unter Hashtag Besetzen können wir unsere lokalen Kämpfe für ein selbstbestimmtes Leben in der Stadt verknüpfen und unsere Kräfte verbinden. Bildet Besetzerinnenbanden, seid laut, seid entschlossen. Zusammen holen wir uns die Häuser und das Leben zurück. Leipzig besetzen, Freiraumkämpfe entfalten, aus dem Krater in die Häuser. Am vergangenen Montag mobilisierte die Rote Hilfe Leipzig zu einer Kundgebung vom Amtsgericht. Es wurde dazu aufgerufen, vermummt zu erscheinen, um sich selbst und andere vor Repression und Infektion zu schützen. Wegen einer Spontandemonstration gegen den G7-Gipfel in Elmau im Jahre 2015 wurde ein Genosse, der bereits im Strafverfahren verurteilt wurde, wiederholt als Zeuge vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft will über diesen Weg weitere Teilnehmerinnen der Demonstration ermitteln. Vor einem Jahr verweigerte der Genosse die Aussage bei der Staatsanwaltschaft und wurde mit einem Ordnungsgeld in der unverhältnismäßigen Höhe von 400 Euro sanktioniert. Am Montag wurde er vom Ermittlungsrichter erneut als Zeuge vernommen. Ein Ordnungsgeld wie bei der Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft scheidete aus. Das bedeutet, dass dem Gericht als Druckmittel nur noch die Möglichkeit der Beugehaft blieb. Diese kann für bis zu 6 Monate angeordnet werden. Unser Genosse hat in seiner finalen Anhörung erneut die Aussage verweigert. Trotz der Forderung des ermittelnden Staatsanwalts blieb die Beugehaft aber aus. Als Grund dafür wurde Unverhältnismäßigkeit genannt, da der zugrunde liegende Vorwurf Landfriedensbruch in 2 Wochen am 5. Juni verjährt ist. Zudem stelle jede Inhaftierung derzeit eine große Gefährdung der Gesundheit dar. Des Weiteren wurde die zeitgleich vor dem Amtsgericht stattfindende Kundgebung als bedrohlich und bei Verhängung der Beugehaft als Risiko wahrgenommen. An dieser Kundgebung nahmen über 80 Personen teil. Ihr entgegen standen in einem lächerlichen Verhältnis etwa 40 Cops der Bereitschaftspolizei. Wir als Rote Hilfe Leipzig begrüßen die konsequente Aussageverweigerung des Genossen und freuen uns, ihn in Freiheit zu wissen. Es ist offensichtlich. Es geht hier nicht nur um die Verfolgung von vermeintlichen Straftaten, die bereits 5 Jahre zurückliegen, sondern um Abschreckung und Einschüchterung. In der Geschichte der revolutionären Linken wurde Beugehaft vor allem gegen Genossinnen angeordnet, die vom Staat als terroristisch und organisiert verstanden wurden, um diese zu brechen. In diesem Kontext wurde auch die erneute zeugenschaftliche Vorladung des Genossen gesehen. Besagte Spontandemonstration ist nur ein Ereignis neben vielen anderen, in denen Bullen und Staat es nicht geschafft haben, Verantwortliche zu ermitteln. Stattdessen tappen sie weiterhin im Dunkeln und stilisieren die radikale Linke in Leipzig zur neuen RAF. Wir betrachten die angedrohte Beugehaft im Kontext vieler Einschüchterungsversuche der letzten Monate, darunter die 9 Monate U-Haft im Kontext der Abschiebeverhinderung Hildegardstraße im Juli 2019, die 4 U-Haftgefangenen vom Konnewitzer Kreuz Silvester 2019 und der erst 20-Jährige, welcher im Mai diesen Jahres wahllos in Konnewitz aufgegriffen wurde und seither festgehalten wird. Wiederholte Eskalation wie willkürliche Polizeigewalt und die regelmäßige Anordnung von U-Haft auch bei geringfügigen Delikten zeigen auf, unter welchem Druck die Repressionsbehörden stehen. Wie bereits zuvor von der Roten Hilfe Leipzig dargestellt, können diese Ereignisse als möglicher Strategiewechsel im Kampf gegen Links verstanden werden. Abschließend ist hervorzuheben, dass mit der Kundgebung auf die richterliche Entscheidung Einfluss genommen werden konnte und so zur Freiheit des Genossen beigetragen werden konnte. Es wird allen Unterstützerinnen vor Ort und im Herzen gedankt. Besonderer Dank gilt dem Anwalt und natürlich dem Genossen selbst. Konsequente Aussageverweigerung schützt uns selbst und unsere Strukturen. Darüber hinaus ist sie offensiver Ausdruck unserer Ablehnung jedweder staatlicher Autorität. Anna und Arthur halten's Maul, auch 5 Jahre später. Kein Gerede, nur die Tat. Weitere Infos zu dem Fall und zu Antirepression findet ihr auf antirepression.noblogs.org.
Copwatch arbeitet in Leipzig zu rassistischen Polizeikontrollen, vor allem im Leipziger Osten. Das nachfolgende Statement befasst sich mit der aktuellen Situation, die durch die Corona-Maßnahmen verschärft wurde. Never trust a cop.
Situation diskriminierender Polizeikontrollen.
Verdachtsunabhängige Polizeikontrollen sind normalerweise aus gutem Grund nur sehr eingeschränkt möglich, wie beispielsweise an sogenannten gefährlichen Orten. Durch die Ausgangsbeschränkungen ist das Anhalten, Befragen und Feststellen der Identität im Prinzip überall möglich, da bereits der Aufhalt außerhalb der Wohnung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und damit gefahrenabwehrrechtliche Eingriffsbefugnis für die Polizei ist. Doch da, wo verdächtiges bzw. kriminalisiertes Verhalten nicht als Grundlage für polizeiliches Einschreiten gilt, wird an Aussehen der Person angeknüpft, da irgendeine Art von Profiling, kriminalistische Erfahrung, angesetzt werden muss, um eine Auswahl an zu Kontrollierenden zu treffen. Diskriminierende, bewusster oder unbewusste Stereotype, wie rassistische und klassistische Einstellungen, gibt es in unserer Gesellschaft eben auch bzw. aufgrund von täglichem Umgang mit bestimmten Problemgruppen und einer starken Feindbildentwicklung sogar verstärkt in Polizei. Institutioneller Rassismus und Racial Profiling als dessen tägliche Praxis stellen nicht hinreichend erkannte und bearbeitete Probleme dar. So lässt sich vereinfacht sagen, dass dort, wo die Polizei viel ermessen hat, diskriminierende Kontrollen am häufigsten auftreten. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Corona-Verordnung hochproblematisch. Es gibt viel zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe und eine unklare Rechtslage, bei der für Laien und nicht-deutsche MuttersprachlerInnen kaum ersichtlich ist, welches Verhalten richtig oder falsch und damit strafbewehrt ist. Selbst VolljuristInnen ringen hier nach Antworten. Verwaltungsvorschriften vom Polizeipräsidenten müssen zurückgenommen werden, weil sie falsch sind. Eine eigenmächtige, willkürliche und für Betroffene von polizeilichen Maßnahmen ungünstige Auslegung gefährdet die Grund- und Freiheitsrechte, zumal Rechtsschutz für, vor allem von sozialer Ausgrenzung Betroffener, kaum gewährleistet ist. Zudem hängt die schnelle Verabschiedung und das Inkrafttreten der Maßnahmen diejenigen ab, die kein Social Media nutzen oder nicht über Zugang zu Informationen oder Communities verfügen. Fehlendes Wissen über die eigenen Rechte und Grenzen polizeilicher Maßnahmen führen zu noch mehr Verunsicherung. Die Verordnungen zur Ausgangssperre orientieren sich an einer heteronormativen Kernfamilie, die alternative Lebensmodelle vernachlässigt und keine Regelungen für Menschen vorsieht, die nicht zu Hause bleiben können, weil sie keines haben. Besonders Geflüchtete und damit meist auch von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Betroffene in zentraler oder dezentraler Unterbringung, Prekarisierte in beengten Wohnverhältnissen sowie Obdach- und Wohnungslose trifft es hier schwer. Hier wird von der Landesregierung sogenanntes Augenmaß gefordert, aber auch das ist nur wieder ein großer Handlungsspielraum für die Polizei, die je nach Laune oder politischer Einstellung entscheiden kann, wer weggeschafft oder mit einer Geldstrafe belegt wird. Menschen, die jetzt schon am bzw. unterm Existenzminimum leben, werden so noch weiter in ihrer Existenz bedroht. Wie sollen sie die Bußgelder bezahlen? Hinzu kommt, dass es aufgrund von schlechten Erfahrungen kaum Vertrauen von Obdach- bzw. wohnungslosen Menschen in Polizei gibt. Dasselbe trifft auf rassistisch Diskriminierte und Geflüchtete zu. Einfache Kontrollen eskalieren da oft. Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten oder auch, weil PolizistInnen keine gute Ausbildung im Umgang mit psychisch instabilen Menschen und DrogennutzerInnen haben. Darüber hinaus werden auch alternative, linke und DrogenkonsumentInnen bzw. so von den BeamtInnen eingeordnete, häufig Ziel von verdachtsunabhängigen Kontrollen. Gerade die sächsische Polizei hat viele konservative, rechte, rechtsextreme BeamtInnen und eine fehlende Fehlerkultur, in der solches Verhalten kritisiert und reflektiert würde. Ein dahingehendes Profiling-Verhalten wurde auch schon in Dresden und Leipzig dokumentiert. Auch ist zu erwarten, dass sich Frauen und Kinder als häufigste Betroffene von häuslicher Gewalt in den öffentlichen Raum flüchten. Auch hier besteht die Gefahr, dass BeamtInnen aufgrund fehlender Expertise oder sozialer Kompetenz ein angemessenes Verhalten und Hilfe in dieser Situation missen lassen werden. Zwar stellt dies einen triftigen Grund im Sinne der Verordnung dar, der Schutz von Leib und Leben, aber hier liegt das Problem an den nicht weiter definierten bzw. definierbaren Begriffen des Glaubhaftmachens des triftigen Grundes.
Überschreitung der polizeilichen Befugnisse.
Die gängigen rechtswidrigen Handlungen der Polizei bei Corona-Kontrollen sind unseres Wissens nach auch die gleichen wie bei allen anderen Kontrollen.
Der Dienstausweis wird auf Verlangen nicht gezeigt, in Sachsen Pflicht aufgrund fehlender Kennzeichnung der BeamtInnen, das Beistandsrecht wird nicht gewährt. Eine diskriminierende Auswahl, vor allem bei verdachtsunabhängigen Kontrollen oder vielen Verdachtsmomenten wie bei der Corona-Allgemeinverfügung bzw. Verordnung von zu kontrollierenden Personen verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 des Grundgesetzes sowie gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und internationale Verträge zum Menschenrechtsschutz. Bezüglich der Corona-Allgemeinverfügung bzw. Verordnung war zu beobachten, dass die Personalien von Personen aufgenommen werden, obwohl offensichtlich kein Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen vorliegt. Beispielsweise angeblich 5 Kilometer von Wohnort entfernt sein, ein Schild mit politischer Aussage tragen, sei kein Spazieren, allein auf Bank und Wiese zu sitzen, all das sei ein Verstoß. Dabei ist jedoch anzumerken, dass diese Missverständnisse vor allem von unklaren und unbestimmten Verordnungen bzw. Allgemeinverfügungen herrühren und weder BürgerInnen noch PolizistInnen eine genaue Auslegung haben. Auch gab es Berichte von Gewaltanwendungen, obwohl diese vollkommen unnötig und damit unverhältnismäßig und verfassungswidrig sind. Die fehlende Rechtsschutzmöglichkeit gegen Polizeigewalt sei hier nur erwähnt. Es ist uns auch berichtet worden, dass Menschen Anzeigen wegen Verleumdung und Beleidigung bekommen haben, weil sie der Polizei in Polizeikontrollen eine rassistische Motivation unterstellt haben. Dies grenzt schon fast an Straftatbestand der falschen Verdächtigung, dient aber vor allem dazu, PolizeikritikerInnen und solidarische Menschen von ihrer Intervention abzuhalten und einzuschüchtern. Keinerlei Kritik am eigenen Handel zuzulassen, ist zudem Ausdruck einer autoritären und demokratiefeindlichen Tendenz im Sicherheitsapparat. Dieses Verhalten ist vor allem auf die fehlende Fehlerkultur bei Polizei zurückzuführen.
Mehr Informationen zu Copwatch findet ihr auf deren Blog unter copwatchleipzig.home.blog. In unseren letzten Folgen berichteten wir über die Verhältnisse in Knästen zu Corona-Zeiten. Die Anarchistin Hülya ist inzwischen wieder draußen und bedankt sich für die Solidarität während ihrer Zeit im Knast. Thomas Meyer-Falk hingegen, wie auch viele, viele andere, sitzen noch immer. Die Situation hat sich nicht verbessert. Die Gefängnisse gehen unterschiedlich mit der Pandemie um. Was sie aber alle eint, es geht nicht um die Gesundheit der Gefangenen. Beispielhaft sind die Maßnahmen im Berliner Knast in Tegel. Ihr hört nun eine Stellungnahme der Gruppe Criminals for Freedom, die sie am 16. Mai veröffentlichten. Die derzeitigen Verhältnisse in Tegel gleichen denen von vielen anderen Knästen. Die Justizknechte laufen kreuz und quer im Knast ein und aus. Selbstverständlich ohne Mundschutz und Handschuhe. Außerdem hocken sie ständig in der Zentrale zusammen, sodass jede andere Maßnahme für den Arsch ist. Uns Gefangenen und der Öffentlichkeit wird aber verkauft, dass das Besuchsverbot, das Aussetzen von Gruppen und Sport angeblich zum Schutz der Gefangenen wäre. Wenn die Bediensteten aber rein und raus gehen, wie sie wollen, ohne Schutz, ist das grob fahrlässige Körperverletzung. Gefangene betonen immer wieder, dass das einzige Ansteckungsrisiko die Wärterinnen sind. Hauptsache zum Nachteil der Gefangenen ist die Devise, nach der offensichtlich im Knast gearbeitet wird, so ein Gefangener aus Tegel. Die öffentliche Darstellung ist derzeit zwar in Bezug auf Knast etwas kritischer als sonst üblich, eine generelle Kritik am System Knast bleibt aber natürlich meist aus. Ebenso verschleiert der Senat und die Justiz die tatsächlichen Verhältnisse hinter Gittern. Behrendt stellt es schöner dar, als es ist. Zum Beispiel kann man jetzt überall lesen, dass wir skypen können. Das hört sich bestimmt ganz toll an, allerdings geht das nur, wenn Bedienstete daneben stehen. Es gibt also gar keine Privatsphäre mehr, was beim Besuch anders war. Das ist alles ein Riesenwitz. Dass sich Veränderungen im Knast meist zum Nachteil der Gefangenen auswirken, zeigt auch die Einrichtung des neuen Isolationshauses. Im Knast Tegel wurde die sozialtherapeutische Anstalt 2 geräumt und als sogenanntes Quarantänehaus für vulnerable Gefangene umfunktioniert. Das abgeschottete Haus mit 32 Plätzen soll also nun der totalen Isolation von Gefangenen dienen, welche durch das Coronavirus gefährdet sein könnten. Was sich auch an dieser Stelle vielleicht zunächst fürsorglich und rücksichtsvoll anhört, kritisieren die Gefangenen zu Recht sehr stark. Zwar besteht kein Zwang darin, sich in Isolation zu begeben, allerdings wird es dir negativ ausgelegt, wenn du das nicht machst. Es heißt hier Mangel an Eigen- und Fremdverantwortung. Durch die totale Isolation würden aber die Netzwerke von den Gefangenen total kaputt gehen, viele weigern sich deswegen dort einzuziehen. Deswegen versucht die Anstalt, die Gefangenen in das Isolationshaus mit Vergünstigungen wie Aufheben des Arbeitszwangs bzw. Arbeitsstopp bei Lohnfortzahlung, Verpflegungszuschuss oder einer Spielekonsole zu ködern. Das sind alles Dinge, die sonst laut der Anstalt angeblich unmöglich sind. Dass durch diese speziellen Privilegien eine enorme Spaltung der Gefangenen von der Anstalt angestrengt wird, durch das Isolationshaus gleichzeitig vorhandene Strukturen zerschlagen werden sollen, ist den Gefangenen absolut bewusst. Auch offensichtlich ist für die Gefangenen, dass der Knast Tegel massiv Angst vor schlechter Presse hat, weswegen er versucht, sein ISO-Haus als Wohltat zu verkaufen. Das hört sich für die Leute draußen ja auch nett an. Aber man hat hier ja auch wirklich Angst vor Corona-Toten. Auch das wäre keine schöne Darstellung nach außen für die JVA Tegel. Deswegen versuchen sie auch wirklich, Tote zu vermeiden und wollen uns in dieses Haus stecken. Die Berichte von Gefangenen zeigen aber deutlicher denn je, dass Knast und Isolation niemals gut gemeinte Absichten haben. Wenn sie sagen, es gehe ihnen um die Gesundheit der Gefangenen, meinen sie, dass sie der Öffentlichkeit keine Leichen präsentieren wollen, weil das nur schlechte Presse macht. Wenn sie sagen, es gäbe keinen Zwang, meinen sie, das ist denen nicht offiziell, also festgehalten auf Papier, allerdings institutionell und strukturell eben doch gibt. Wenn sie Zugeständnisse machen oder Gefangene in Quarantäne setzen, ist das eben keine Wohltat, sondern ein Versuch, sie zu spalten und ihre Strukturen zu zerschlagen, um gemeinsame Aufstände zu verunmöglichen. Draußen stellt sich das nicht anders dar. Auch hier wird immer im Interesse der Regierenden und Bonzen und nicht im Interesse der allgemeinen Bevölkerung gehandelt. Dass viele Gefangenen den Aufenthalt im ISO-Haus abgelehnt haben, zeigt deutlich, wofür wir alle in diesen Corona-Zeiten mehr denn je einstehen sollten. Gegen jede Isolation, egal ob drin oder draußen, lassen wir uns nirgendwo auf Zugeständnisse oder miese Tricks des Staates ein.
Music.
So ist es.
Das war das Antirepressionsradio Leipzig. Nachhören könnt ihr die Sendung in der Mediathek von Radio Blau sowie auf freie-radios.net. Links zur Sendung findet ihr auf keinpolizeigesetz.noblogs.org. Unsere nächste Sendung kommt am 28.06. um 13 Uhr und wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin habt's gut und passt aufeinander auf. Euer Antirepressionsradio.